Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, so dass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute habe ich eine Gästin zu Besuch, und zwar geht es um das Thema Augenkrankheiten bei Katzen. Und da gibt es keine bessere als Debbie. Debbie kennst du vielleicht von Dr. Debbie. Sie ist sehr aktiv auf Instagram, macht richtig coole Reels mit viel Aufklärungseffekt. Und wenn ich an Debbie denke, dann denke ich an die vierte Landessprache der Schweiz, Rätoromanisch oder wie wir sagen, Romansch. Ich denke an wirklich coolen Content und Downhill, also Mountainbiking. Liebe Debbie, schön, dass du da bist.
Hallo Chris, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Und wie schon angekündigt, es geht um das Thema Augenkrankheiten, denn Debbie ist Fachärztin für Augenheilkunde bei Tieren, vor allem Hunde und Katzen, gell?
Oder ich bin auf dem Weg dazu. Ich bin kurz vor der Prüfung.
Cool. Was hat dich motiviert, dich in der Augenheilkunde zu spezialisieren?
Also ich glaube, das fing schon so ein bisschen im Studium an. Ich fand die Vorlesungen immer sehr spannend, war aber immer auch so ein Gruselmoment dabei, weil diese Fotos, die man da manchmal gesehen hat, dachte ich so, aber doch, es hat mich immer fasziniert. Und bin dann im letzten klinischen Jahr, also man hat ja 4 Jahre theoretisches Studium in der Schweiz und das letzte Jahr, das fünfte, ist komplett klinisch. Also das heißt, man rotiert in den verschiedenen Fachbereichen, was die Tierart angeht, aber auch in sich bei den Kleintieren dann in den verschiedenen Abteilungen. Und dort hatte ich eine Woche auch auf der Augenabteilung und war da fachlich durchaus auch interessiert, aber auch, es war ein super nettes Team, ich wurde direkt aufgenommen, ich konnte mit untersuchen und das war so eine richtig gute Woche. Und dann hatte ich aufgrund eigentlich dessen nach dem Studium auch dort angefragt gehabt, ob sie sich vorstellen könnten, mich als Doktorandin zu nehmen, denn ich wollte meine Doktorarbeit so schnell wie es ging nach dem Studium durchhaben, weil ich einfach wusste, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Das hat Tatsache hingehauen, die haben mich genommen und während meiner Doktorarbeit, die eher im Labor und im Büro war, konnte ich aber auch klinisch immer mal wieder in der Abteilung mitlaufen und die Fälle beobachten oder mal in den OP gehen. Und so kam es dann, also es war wirklich so ein eins nach dem anderen, auch dazu, dass sie zum allerersten Mal ein rein ophthalmologisches Internship angeboten hatten, also wirklich geplant war ein Jahr gewesen, ausschließlich als Assistenzärztin in der Augenabteilung. Daraus wurden dann 18 Monate, weil ich noch verlängern wollte, bis sie mich dann wirklich rausgeschmissen haben, weil es halt eine zeitlich begrenzte Sache war. Ja, so war eigentlich schon fast alles geritzt, dass ich das auch weiterhin so machen wollte. Ganz genau. Und was sein könnte, jetzt werde ich schon wieder ausschweifen, um Gottes Willen. Mein Papa ist Augenoptiker, also vielleicht ist es im Genpool schon so ein bisschen verankert, wer weiß. Und was ich halt super schätze an diesem Fachgebiet, ist, es ist alles sichtbar. Ich kann gucken, ich kann mit meinen paar wenigen coolen Gadgets, die ich habe für die Untersuchung, schon so viel in einer Session rausfinden und sehen und dann schon genau die Richtung zumindest bestimmen, wo wir hinkommen, was halt ein Internist mit 1000 gefühlt verschiedenen Tests dann noch machen muss. Und ich kann es halt einfach angucken und ich liebe das an dieser Fachrichtung. Ich habe ein bisschen Chirurgie, ich habe ein bisschen Innere, ich habe ein bisschen Neurologie. Es ist ein richtig buntes Sammelsurium und dementsprechend richtig spannend.
Cool. Wann übernimmst denn du von dem normalen Haustierarzt?
Dann, wenn er nicht mehr weiter weiß. Ganz kurz gesagt. Und zwar hängt das Vorwissen der Ärzte sehr, sehr davon ab, wie sehr die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und sich auch dafür interessieren. Also wir haben den Hausarzt, der bereits beim kleinsten Kneifen, was jetzt über die Standardbindehautentzündung hinausgeht, schon sage, gehen Sie zum Spezialisten. Und dann hat man wiederum die anderen Allgemeinmediziner, die schon sehr viel selber kennen und antherapieren können und dann halt erst weiter überweisen, wenn sie entweder vom klinischen Verlauf aufhören, ein bisschen unsicher sind oder wenn es um speziellere chirurgische Eingriffe geht, dann kommt der Facharzt ins Spiel. Genau.
Super. Gibt es da spezielle Praxen für Augenmedizin oder ist es meistens an der Universität?
Auch unterschiedlich. Also an den Universitäten, an den größeren Kliniken hat es in der Regel immer einen Spezialisten da. Also da kommt man in der Regel, aber es gibt auch kleinere Kliniken, wo dieses Fachgebiet noch nicht mit abgedeckt ist. Aber an den größeren Häusern in aller Regel haben sie immer auch 1, 2 Augenspezialisten da. Es gibt aber auch eben, wie gesagt, Fachpraxen, wie du gemeint hast, wo einfach nichts anderes gemacht wird, aber im Praxisstil halt außer Augen. Und die heißt dann auch Praxis für Augenheilkunde, wo es dann mehrere in der Regel Augenärzte gibt oder auch einzelne. Also da gibt es auch alles. Aber auch in den größeren Fachzentren und Überweisungszentren, die jetzt nicht unbedingt eine Klinik sind, die interdisziplinär arbeiten, gibt es immer mal wieder Augenspezialisten. So wie es ja auch bei uns ist. Wir gehören ja auch dazu in Chemnitz.
Sehr spannend, ich danke dir. Was sind denn so die Augenkrankheiten oder auch Augenverletzungen, die dir am häufigsten in der Praxis begegnen bei Katzen?
Von bis alles. Also wir haben von, naja, also ich würde mal sagen, am allerhäufigsten habe ich Tatsache Augenoberflächenerkrankungen, also ein bisschen hartnäckigere Bindehautentzündungen oder aber auch Hornhautentzündungen, die sehr, sehr, sehr häufig herpesbedingt sind. Katzenherpes, den man ja auch im Zusammenhang mit Katzenschnupfen, ne, leidiglich auch kennt. Aber auch die Augen sind da sehr oft betroffen, teilweise auch nur betroffen. Und mein Professor hat mir damals gesagt, if not proven other, it's a herpes. Also wenn man nicht das Gegenteil bewiesen hat, bei solchen oberflächlichen Erkrankungen ist das sehr, sehr häufig ein Herpes. Das Problem daran, man kann diesen Virus sehr, sehr schlecht nachweisen. Also die Tests sind sehr häufig falsch negativ. Ist zum Beispiel ein Grund, warum sich viele Hausärzte eben auch unsicher dann werden, weil sie sagen, jetzt habe ich getestet und jetzt ist es negativ, aber es ist immer noch nicht gut. Genau, also das ist häufig. Dann haben wir Katzenkrallenverletzungen. Auch das ist nicht ganz so häufig an der Zahl und trotz alledem so ein Klassiker, die natürlich von bis von Lid oder ein bisschen die Nickhaut betroffen, bis hin zu wirklich einer ernsthaften Verletzung, die bis ins Augeninnere geht, alles sein können, die definitiv einen Spezialisten brauchen. Auch ein Klassiker, der eher ältere Katzen betrifft, ist der Bluthochdruck. Und im ersten Moment denkt man sich jetzt, das ist doch aber kein Augenproblem. Sehr, sehr oft werden solche Katzen erst dann vorgestellt, wenn das Problem am Auge auffällig wird. Und zwar dann, wenn durch diesen permanent zu hohen Blutdruck das Auge einblutet. Oder im dümmsten Falle, und das sind die gravierendsten Fälle, wenn eine komplette Netzhautablösung geschieht und die Katzen von jetzt auf gleich, ich nenne es jetzt mal so, das ist das, was den Leuten auffällt. Meistens ist es nicht so akut, aber von jetzt auf gleich blind sind komplett. Dann kommen sie zu uns und dann meistens beginnt dann die Diagnostikmaschine mit dem Bluthochdruck. Was habe ich noch immer mal wieder? Augeninnenentzündungen gibt es auch. Also es gibt ja nicht nur eben Verletzungen und Bindehautentzündungen, was viele kennen, sondern es gibt wirklich auch andere Erkrankungen in der Tierwelt, wie eine Entzündung im Augeninneren, was ganz andere Ursachen hat, sehr, sehr häufig infektiöser Natur ist. Da wäre als Klassiker die FIP zum Beispiel. Also da hatte ich jetzt auch letzte Woche wieder ein junges Kätzchen, 6 Monate alt, wo ich dann am Auge die FIP diagnostizieren musste. Heutzutage ja Gott sei Dank nicht mehr ganz so ein Drama wie noch vor ein paar Jahren. Oh, auch wichtig, ja, Flecken auf der Katzeniris. Also wenn euch Flecken auf der Katzeniris auffallen, braune Flecken wie so Muttermale, dann könnte das durchaus auch sinnvoll sein, die bei einem Spezialisten angucken zu lassen, weil das leider immer mal wieder auch Tumore sein können.
Danke dir vielmals. Gerade mit dem ersten haben Louis hat da ziemlich zu kämpfen. Ich muss sagen, dieses Jahr
Klopf auf Holz, ja.
hatten wir keine Augenentzündung. Oh. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt damit, dass er letztes Jahr gegen Chlamydien noch geimpft wurde, weil meine Tierärztin meinte, wir versuchen es einfach mal. Wer weiß?
Wer weiß. Könnte ich dir keine Studie liefern, die das bestätigt, weil es ist ein ganz anderer Erreger, aber ja. Wer weiß?
Wer weiß, vielleicht irgendwo.
Oder vielleicht ist er dieses Jahr einfach viel relaxter und besser trainiert und hat deshalb weniger Stress, wer weiß?
Nee, es ist nicht mal der Stress, es ist die Kälte. Ja. Also wir haben einen gesicherten Freigang und er liebt die Kälte. Also er liebt es halt wirklich draußen zu sein und er ist dann zu lange draußen. Und wenn ich nicht so gut aufpasse, dass er halt nach einer halben Stunde wieder reinkommt, dann ist es ganz schnell passiert, dass sich seine Augen entzünden.
Oh wow, das ist gut zu wissen, siehst du? Ja.
Also könnte auch sein, dass ich einfach noch ein bisschen besser aufgepasst habe diesen Winter.
Wer weiß.
Liebe Debbie, wie erkenne ich denn zu Hause bei meiner Katze, ob da jetzt am Auge was nicht richtig ist und ab welchem Zeitpunkt sollte ich zum Tierarzt gehen?
Ja, das ist so die wichtigste Frage als Tierhalter, ne? Also es gibt natürlich so ganz milde kleine Veränderungen, wo man sagt, oder ist wahrscheinlich nichts Schlimmes. Also ne? Jeder kennt so diese ganz kleinen Krüstchen an der Nase zu, ne? Die man ab und zu wegmacht und dann sind sie halt irgendwann wieder da. Das ist eigentlich wie bei uns Menschen. Da ist ja auch immer mal wieder so ein bisschen Schlaf im Auge und das ist nicht weiter dramatisch und das geht dann auch von alleine wieder weg. Das könnte zum Beispiel mal darauf hinweisen, dass vielleicht eine leichte Funktionsstörung des Drehnasenkanals vorhanden ist, was zum Beispiel bei so kurznasigeren Rassen ein bisschen häufiger ist oder eben durch einen chronischen Katzenschnupfen kann das mal sein, dass diese Struktur vernarben. Dass es vielleicht einfach eine ganz leichte, milde Reizung durch was weiß ich ist, ja. Und wenn man sich jetzt eine Ampel vorstellt, würde ich da einfach das grüne Männchen dahinsetzen und sagen, das ist alles in Ordnung. Weil solange es nach ein paar Tagen wieder weggeht, muss man da überhaupt gar nichts befürchten. Dann gibt es Lichtorange. Wäre für mich jetzt, wenn der Ausfluss plötzlich deutlich zunimmt und dann man wirklich sieht, bei den Hunden ist das häufig, dass sie diese riesen, ekelhaften, braunen Tränenstraßen sehen. Auch das muss nicht immer was Schlimmes sein. Trotz alledem würde ich da dann nochmal nachgucken lassen. Oder natürlich, wenn sich der Ausfluss verändert und plötzlich eitrig ist, wenn das Auge gerötet oder gereizt erscheint und auch wenn das Auge so ein bisschen vermehrt gezwinkert wird. Also es muss nicht mal ein Kneifen sein, sondern einfach vermehrtes Blinzeln auf einer Seite nur oder so eine leicht verengte Lidspalte. Das wäre für mich ein Grund zu sagen, ja, das sollte tierärztlich mal angeguckt werden. Im besten Falle ist es nichts Schlimmes, aber wenn es so ein Vorbote ist für was Ernsthafteres, dann ist man halt früh genug dran. Das muss aber nicht gleich am gleichen Tag sein, wenn es geht. Das kann auch mal ein bisschen ein, zwei Tage danach sein, je nachdem. Genau. Und dann haben wir Ampel rot, Alarmstufe rot. Wenn eure Katzen ganz stark kneifen, also wirklich das Auge kaum mehr aufmachen oder nur noch durch einen kleinen Schlitz gucken oder wenn was Spannendes ist, gucken und danach ist das Auge wieder zu oder wenn man irgendwelche komischen Trübungen im Auge sieht, entweder auf dem Auge drauf, dass man gar nicht mehr reingucken kann oder einfach, dass man das Gefühl hat, irgendwie, was ist komisch, das Auge hat eine andere Farbe, ist ein bisschen rot. Das sind für mich Dinge, da würde ich sofort zum Tierarzt gehen. Da würde ich nicht noch ein, zwei Tage warten.
Danke dir. Ist das meistens dann auch verbunden mit Schmerzanzeichen anderer Art?
Also nicht immer, weil das Auge manchmal auch Erkrankungen hat, die jetzt nicht primär schmerzhaft schmerzhaft sind. Also eine Uveitis muss nicht immer automatisch auch mit Schmerz und allgemeinen Schmerzsymptomen einhergehen. Aber ich würde mal sagen, für einen Großteil der Erkrankung, gerade wenn es eben um Augenoberfläche geht, definitiv, das ist schmerzhaft, das ist unangenehm. Ja.
Wow, danke dir. Wie erlebst du das in deiner Praxis? Kommen die Katzenmenschen rechtzeitig oder dürfte es manchmal ein bisschen früher sein?
Von bis, je nach Compliance der Besitzer. Compliance, das ist so ein Fachbegriff in unserer Branche. Das bedeutet schlussendlich die Bereitschaft eines Patienten, beziehungsweise bei uns dem Patientenhalter eben zur aktiven Mitwirkung an therapeutischen oder eben auch schon diagnostischen Maßnahmen. Also manche haben ein super Gespür für ihre Miezen. Ich denke, das kennst du persönlich aus, ne? Die eben die Schmerzanzeichen kennen, die so sehr sensibel sind auf Veränderungen im Tagesrhythmus und die dann dastehen. Manchmal sogar schon viel zu früh, wo sie dann denken, oh, ist das was Schlimmes? Und am liebsten gestern als heute den Termin hätten. Und hankerum haben aber auch Tatsache viele Katzenhalter, die dann kommen, wenn es ja eben schon quasi zu spät ist, wie zum Beispiel eben den Bluthochdruck. Na, den Katzen, denen geht schon, denke ich, eine ganze Historie von milden, sonstigen Veränderungen zuvor. Ne? Die sehen ein bisschen schlechter, orientieren sich vielleicht ein bisschen mehr der Wand entlang oder sind plötzlich mal aus dem Nichts irgendwo reingestoßen und die Halter tun das ab und denken, naja, solange die Katze noch schmust und frisst, ist alles gut und dann kommt sie blind und dann sagen wir, ja, jetzt haben wir einiges verloren. Also ja, es ist ganz unterschiedlich.
Danke dir. Ja, das Blöde ist ja gerade bei den Augen, dass wenn es halt zu spät ist, dass es in den meisten Fällen nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, gell?
Also erstmal abwarten ist in der Regel ein schlechter Berater. Gerade bei den Augen ist früher immer sicherer.
Also im Frühjahr habe ich das Gefühl, dass es einige Katzen gibt, die auch wirklich allergisch reagieren. Zum Beispiel Louis, so ein Kandidat. Meine Tierärztin meint wahrscheinlich auf gewisse Gräserpollen. Und je nachdem, was blüht, sieht man das eben dann auch an den Augen. Also die quellen dann auch ein Stück weit auf und werden rosa und er hat viel mehr Ausfluss.
Das gibt es durchaus auch bei Hund und Katze, ja, wie bei uns auch. Ich denke, beim Menschen ist es etwas verbreiteter und intensiver, aber auch Tiere können allergisch reagieren an den Augen. Ja, auf jeden Fall.
Wie kann ich gegen Augenkrankheiten vorsorgen? Gibt es da was, das ich tun kann?
Jeder Augentierarzt würde wahrscheinlich zustimmen, der hat gerne gut gepflegte, befeuchtete, wohlernährte Augen. Und das kann man eigentlich ganz easy erreichen, indem man Tränenersatzprodukte mit Hyaluronsäure oder Dexpanthenol oder was Ähnlichem verwendet. Jetzt ist es aber so, dass per se ein gesundes Auge gut zurechtkommt und das jetzt nicht zwingend braucht, im Sinne von braucht. Aber wie eigentlich bei einer Hautroutine, Hautpflege bei uns Menschen auch, damit kann man natürlich durchaus eben die Gesundheit ein bisschen optimieren und dadurch selbstverständlich gewissen Augenoberflächenerkrankungen durchaus auch mal vorbeugen. Und es kann zum Beispiel eben im Rahmen einer leichten, milden Allergie durchaus auch schon symptomatisch sehr gut helfen und unterstützen. Ja.
Danke dir. Und würdest du auch sagen, dass regelmäßiger Blutdruck messen, gerade bei den Elternkatzen, auf jeden Fall auch zur Vorbeugung hilft?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mittlerweile wirklich sagen, ab 8 Jahren sollte das standardmäßig zu einem Alterscheck dazugehören. Bei den Katzen ist es ja gleich wie bei uns Menschen. Ich weiß nicht, inwiefern deine Zuhörer das alles schon wissen. Ja, also auch so bei 120 der obere. Und wenn der dann so langsam klettert auf, plus noch ein bisschen Stress, eingerechnet in der Tierarztpraxis auf 150, 160, 170, da wäre ich schon aufmerksam und denke, und spätestens, wenn er diese Grenze von 160, 170 überschreitet, dann können wir frühzeitig die Ursache suchen und therapieren und kommen gar nicht erst in Verlegenheit, dass eben eine Blindheit wegen dieses Bluthochdrucks eintritt. Weil wenn es mal so weit ist, haben wir extrem schlechte Karten und dann können wir in der Regel nur noch einen ganz kleinen Bruchteil von Sehvermögen im besten Falle zurückkriegen. Definitiv. Messt den Blutdruck eurer Katze.
Danke dir. Ja, ist ein wichtiges Thema, weil das ist auch noch nicht ganz so verbreitet bei allen Haustierärzten.
Definitiv, ja. Das ist so die junge Generation, die das entsprechend auch gelehrt kriegt, ja, am Puls der Wissenschaft. Die wissen das eigentlich. Ist einfach ein bisschen schade. Ich möchte jetzt niemanden diskreditieren oder aus dem Nähkästchen plaudern, aber doch, dann gehen die dann frisch motiviert halt eben in die Praxen hinaus und je nachdem, wie viel Selbstsicherheit sie dann an den Tag legen können, sagt dann der Chef, aber das haben wir noch nie gemacht, das ist gar nicht dringend und dementsprechend erzogen sind die Leute und so geht es dann wieder verloren. Aber immer mehr Praxen mit modernen medizinischen Standards, die nehmen das mit, genau, und bieten das auch wirklich an und empfehlen es auch, ja.
Genau, und wir klären ja auch darüber auf, das heißt, der Endkunde verlangt danach und sucht sich dann schlussendlich auch die Praxis aus, die das eben anbietet.
Korrekt.
Und das Gleiche mit den Zähnen.
Ah, ja, genau.
Wie kann ich mir denn eine Augenuntersuchung bei dir vorstellen?
Ich habe ganz viele lustige, spannende Geräte bei mir. Die kommen alle schön zum Einsatz, sehen unterschiedlich aus, aber haben bis auf ein, ja, nicht ganz. Also manche machen ein schön helles, ekelhaft grelles Licht. Das ist schon unangenehm. Das blendet natürlich, aber in der Regel akzeptieren das die Katzen dann doch erstaunlich gut nach erster Skepsis. Das heißt, ich habe meine Handspaltlampe für die Untersuchung des vorderen Bereichs des Auges. Dann habe ich ein spezielles Headset und eine lustige Linse, die mir es ermöglicht, den Augenhintergrund, also die Netzhaut anzugucken. Dann habe ich ein Augendruckgerät, was lustige Geräusche macht. Das mögen die Katzen auch nicht immer. Es gibt ein neues Gerät auf dem Markt. Ich bin mal gespannt, wo man das anscheinend ausstellen kann. Das wäre natürlich ganz cool, wo man den Augendruck misst. Und dann gibt es noch den Fluoreszein-Test. Ich denke, den kennen wahrscheinlich die meisten Tierhalter, weil das auch in der Regel die Hausärzte automatisch mitmachen, wenn es um ein Augenproblem gibt, diese grünlich-gelbliche Färbevariante, wo man dann guckt, ist die Hornhaut intakt oder nicht. Dann haben wir, wobei das kommt bei den Katzen weniger oft, zumindest bei mir zum Einsatz, den Schirmaträn-Test. Das ist ein kleines Fließpapierchen, was in den Bindehautsack eingelegt wird, um zu gucken, produzieren die Tiere genug Tränen. Also genau, ein Sammelsurium aus lustigen Untersuchungsgeräten. Und das müssen die Katzen natürlich alle geduldig ertragen. Die ersten sind super skeptisch, ne? Ich bin sehr nah am Kopf und ich muss die Augen anfassen, ich muss den Kopf fixieren. Also das ist schon eine Herausforderung. Trotz alledem muss ich sagen, ich habe sehr gute Bilanzen und auch bei Katzen, die als etwas widerspenstiger gelten, habe ich eigentlich ganz gute Aussichten, mit einem adäquaten Cat-Friendly Handling meine Untersuchung durchführen zu können bis zu einem gewissen Punkt. Genau, das heißt, bei uns werden die Katzen gezwungenermaßen ein bisschen fixiert, wobei ich immer sage, weniger ist mehr. Also die TFA versucht halt einfach so ein bisschen den Körper ganz leicht an sich zu drücken, drücken klingt falsch, aber einfach so ein bisschen an sich zu nehmen, zum Fixieren. Und mit einer Hand wird das Köpfchen ein bisschen nach unten, den Schwanehals gehindert, damit ich halt einfach dann mit meinen eigenen Händen die Augen ein bisschen aufspreizen kann und halt Sicht habe aufs Auge selbst. Und was wir ganz gerne machen, aber das werdet ihr auch schon durchgegangen sein, ist die Wickeltechnik. Also wenn die Katze dann halt einfach zu sehr zappelt und versucht zu fliehen, dann wickeln wir sie in ein Tuch rein. Genau.
Das ist auf jeden Fall angenehmer, als sonst festgehalten zu werden. Gerade wenn die Katzen das auch kennen, dann ist es nochmals einfacher. Also das kann man auch zu Hause gut üben und positiv verknüpfen.
Unbedingt.
Macht auf jeden Fall Sinn. Gerade jetzt, wo die Badesaison wieder kommt und überall dann auch Handtücher rumliegen.
Genau, mal kurz ein Burrito. Ich liebe das auf Englisch. Burrito.
Ja.
Finde ich so süß. Genau, zu machen und dann gleich wieder zu releasen. Ja.
Genau. Einfach ein bisschen üben, dann geht es den Katzen auch einfacher in fremder Umgebung und mit fremden Menschen. Können die Katzenmenschen bei deiner Untersuchung dabei sein oder machst du das mit Katze und TFA alleine?
Die Leute sind immer mit dabei.
Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, wenn du jetzt eine Diagnose gestellt hast und dann gibt es ja meistens eine Therapie? Ist es für die Menschen zu Hause einfach, diese Therapie, sprich vielleicht Augensalbe oder Augentropfen durchzuführen? Oder gibt es da noch so ein bisschen Potenzial nach oben?
Da gibt es sehr viel Potenzial nach oben, würde ich sagen, weil es ist Wasser. Also gerade die Tropfen sind einfacher zu geben, aber es ist halt Wasser. Und Katzen hassen, ich würde es mal sagen, einen hohen Prozentsatz Wasser irgendwie im Gesicht und finden es ganz furchtbar. Und wenn die nicht entsprechend mit Medical Training darauf vorbereitet wurden, ist es für die meisten jetzt nicht unbedingt ein Genuss. Es gibt solche, die akzeptieren das dann relativ schnell. Und also ich hatte auch so ein Objekt zu Hause, der hat das relativ bedenkenlos über sich ergehen lassen, der arme Kerl, weil der hatte auch einen Herpes. Und andere, die gehen dann natürlich auf die Barrikaden und zerkratzen ihre Tierhalter sofort. Also ich denke, dass da auf jeden Fall das Potenzial vorhanden ist, dass man das in ein Basis-Medical Training aufnimmt, dass wenn es dann eben mal so weit ist. Und wir Augenärzte, wir schmeißen ganz gerne mit Augentropfen um uns und zwar nicht nur ein- oder zweimal am Tag, sondern das wird dann wirklich mit teilweise etwas mehreren Präparaten mehrmals am Tag, also ist man dann schnell mal auf 12 Tropfen am Tag irgendwie verteilt, dass das natürlich nicht ohne jeglichen Stress geht, wenn die Katze das nicht kennt. Das ist, denke ich, relativ nachzuvollziehen bei den sanften Tigern.
Ja, also ich habe ja selbst so eine Augentropfengeschichte mit Louis und das ist eigentlich auch der Grund, weswegen wir da so ein bisschen ins Medical Training gekommen sind. Und Augentropfen ist bei uns immer noch ein Thema. Er ist aus Dubai. Er wurde damals auf der Straße gefunden, hat die Augen, waren in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Also es ist alles gut abgeheilt. Also abgeheilt im Sinne von, der Herpes ist halt da, aber es geht meistens relativ gut, aber ich weiß noch, ich habe den kleinen Kater bekommen und sollte dreimal am Tag Augentropfen geben, Augen auswaschen. Und das war ein Spießrutenlauf.
Das glaube ich
also
sofort.
Also soweit, dass wir, also ich habe geweint und er wollte nicht mehr. Dann halt jedes Mal, wenn ein bisschen Stress dazu gekommen ist, Umzug zum Beispiel, dann ist es wieder aufgeflammt. Ja. Und ich weiß, ich habe mir jedes Mal gesagt, Chris, du bist so blöd. Du weißt ja eigentlich, dass du das trainieren kannst. Wieso machst denn du das nicht in den Wochen, wo ihr beschwerdenfrei seid?
Genau, das ist halt das große Problem, weil die Augentropfen oft erst dann zum Einsatz kommen, wenn halt eben das Auge generell schmerzhaft und unangenehm ist. Ja, und wenn man dann natürlich, ja, die negative Verstärkung ist da extrem. Und wenn man nicht gegensteuert aktiv, dann kann sich das auch richtig so dolle zuspitzen, dass sich die Katzen halt wirklich kaum mehr Augentropfen geben lassen. Also wir hatten selten, Gott sei Dank, aber immer mal wieder auch wirklich Katzen da stationär dann halt aufgenommen, weil die Halter das zu Hause nicht geben konnten, uns aber halt einfach auf der Kippe stand, können wir sonst das Auge retten und dann mussten wir das halt übernehmen. Ist aber natürlich auch für uns nicht schön, weil das Verletzungsrisiko ist für Fachpersonal genauso hoch. Ja, auf jeden Fall.
Und auch für die Katze. Also wir haben es mittlerweile so weit, wir können es jetzt auch dreimal am Tag machen und es passt auch für die 5 bis 7 Tagen, wo wir das dann auch machen müssen. Super. Er ist nicht mega happy dabei und er springt mir auch noch ganz kurz weg nach den Augentropfen, also einfach so einen halben Meter, kommt dann aber gleich wieder dazu.
Okay, ach schön. Ja, das stimmt für die Tiere auf jeden Fall.
Und ich sage immer so, wenn wir jedes Jahr einen Schritt machen und wir wissen ja eigentlich, dass wir jedes Jahr wieder dieselbe Geschichte haben, dann ist das auf jeden Fall schon mega viel wert.
Definitiv. Oh ja.
Hast du denn einen Geheimtipp für Tropfen oder Salbe?
Ein Tipp ist Tatsache, dass man die Tropfen nicht einfach ins Auge rein plumpsen lässt, weil die Katze erschrickt und dann hat man wieder was Negatives. Und zwar macht es mehr Sinn, die Spitze so ein bisschen ans Lid anzulehnen und den Tropfen so reingleiten zu lassen, damit die Katze halt einfach nicht so erschrickt. Das klappt viel, viel besser, finde ich. Dann versuchen die Leute, weil wir selber uns ja das Unterlid häufig dann nehmen, uns dort reintropfen, das bei der Katze oder beim Hund genauso zu machen, ist quasi unmöglich. Ich nehme immer das Köpfchen ein bisschen in eine nach oben guckende Stellung und hebe das Oberlid an und tue es dann eigentlich im äußeren, oberen Winkel, setze ich dann das Tröpfchen oder eben auch die Salbe dann an. Am besten bei etwas scheuen Tieren oder Tieren, die das nicht so mögen, von hinten kommend mit dem Fläschchen, dass sie es nicht direkt vor der Schnauze oder den Augen haben. Und eben im Zweifel würde ich Tatsache auch oder empfehle ich zumindest den Leuten auch, die Katze halt eben ins Handtuch zu wickeln, wenn es ohne nicht klappt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob das richtig ist, aber so empfehle ich es bisweilen.
Ich glaube, da gibt es keinen richtig und keinen falsch. Da ist immer die Frage, was hat man trainiert? Also hat man Fixationstraining zum Beispiel gemacht, indem die Katze zwischen meinen Beinen sitzt und nach vorne, also von mir wegschaut. Und dann habe ich eigentlich sozusagen beide Hände frei und kann an meinem Tier rumwerkeln. Louis macht es, indem er vor mir sitzt und ich sein Köpfchen festhalte und es so machen darf. Also auch das ist trainiert. Oder eben, ich glaube, wenn man gerade zu zweit ist oder so, ist manchmal auch einfacher, dann ein Tuch zu nehmen, wenn die Katze das sich auch gewohnt ist. Also halt nicht einfach Tuch drüber und Katze festhalten, sonst wäre schon ganz schön, wenn die Katze auch erstmal positive Erfahrungen mit dem Tuch hat.
Definitiv.
Genau. Ja, super. Wie ist das? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, bei den Augentropfen, je nachdem, wie die auch schmecken, weil es ist ja nicht nur so, dass die im Auge bleiben, sondern die gehen eben auch in den Mundraum sozusagen. Die gehen schneller durch als zum Beispiel eine Salbe. Also ja. Augentropfen, die eklig schmecken, sind manchmal ziemlich fies. Gibt es da auch meistens ein Äquivalent als Salbe oder ist es nicht ganz so?
Nicht immer. Immer mal wieder.
Ja.
Und ich denke, dass wenn das Applizieren von Präparaten ins Auge geübt ist, dann klappt das mit der Salbe super. Und das ist ein mega guter Punkt, Chris, dass du das ansprichst, ja, dass das für die Katze dann eben im Nachgang weniger dramatisch ist. Vollkommen richtig, weil es gibt Tropfen, die schmecken abartig bitter. Und wir haben als klassisches Beispiel diesbezüglich die Atropin-Tropfen, die man ab und zu mal einsetzt, beziehungsweise früher mehr, jetzt mittlerweile gibt es andere Präparate, die nicht ganz so schlimm sind, aber Atropin hat dazu geführt, dass das über einen Tränen-Nasengang entweder in die Nase geflossen ist und dann hat es die Katze abgeleckt oder es fließt direkt teilweise in die Schnute und in wenigen Sekunden speichelt die Katze über mehrere Minuten, als hätte sie Tollwut. Ich muss das manchmal auch selber anwenden noch und ich warne die Leute immer schon vor und entschuldige mich und sage, es ist alles okay, ich war das, ne? Das ist eine ganz bekannte Reaktion. Aber ja, für die Katzen ist das, glaube ich, echt die Hölle. Ich habe es einmal selber versucht und das ist wirklich ekelhaft. Genau, deshalb ja, da wo es geht, sind Salben zu bevorzugen. Nur ist natürlich nicht immer eine Salbe entsprechend mit dem Wirkstoff erhältlich. Genau, das müsste man halt gucken. Aber eigentlich, wenn die Leute das wünschen, kann man, selbst wenn man es nicht in der Praxis hat, kann man das ja immer rezeptieren. Und das wäre für mich sogar auch ein Grund, dass man gewisse Formulierungen halt direkt umwidmet, weil man dann sagt, die sind so bitter und deshalb möchten wir nicht das Veterinärprodukt rechtlich jetzt nehmen, sondern wir brauchen ein anderes, weil.
spannend, gell? Weil du musst da immer erst auf das Veterinärprodukt zurückgreifen, das für die Katzen zugelassen ist. Und erst danach darfst du auf die anderen Produkte.
Richtig, richtig. So ist die korrekte Vorgehensweise rechtlich, weil sonst kann es Tatsache mal zu ja, Problemen kommen, rechtlich gesehen.
Super spannend. Bei Louis wurde das mal appliziert und mir wurde nicht gesagt, was passiert. Und ich hatte das Gefühl, mein Kater stirbt.
Es sieht wirklich eindrücklich aus.
Ja.
Genau. Deshalb, ich tue es wirklich immer, immer vorwarnen. Es gibt Katzen, die reagieren gar nicht. Da sind dann die Leute so, was hat sie denn? Aber wenn es dann wirklich startet mit dem, und das ist wirklich wasserfallartig. Also das ist nicht nur einfach ein bisschen Tropf, Tropf, sondern das, ja, die geifern dann wirklich 2, 3, 4 Minuten
Wie ein
nonstop.
Schaumbad.
Ja, definitiv. Also es ist wirklich eindrücklich. Eigentlich müsste ich es mal filmen. Eigentlich müsste ich es mal filmen und ein Reel draus machen. Ich glaube, das wird sich gut klicken.
Ja, es sieht echt fies aus. Also das muss auch total unangenehm sein.
Definitiv, wie gesagt, also ich habe es getestet, es schmeckt ekelhaft bitter, wirklich, es ist widerlich.
Danke für den Test am eigenen Leib.
Das, was geht, versuche ich, ja, auf jeden Fall. Man muss ja mitfühlen.
Ich habe noch eine letzte Frage, Debbie. Und zwar, das interessiert bestimmt ganz viele. Wie kann ich denn am besten das Auge meiner Katze zu Hause säubern? Also wenn ich merke, sie hat ein bisschen Ausfluss, das ist jetzt nicht orange, sondern das ist halt ja typisch für die Katze. Louis zum Beispiel, große Augen, ziemlich platte Nase, Zähnenkanäle. Wir müssen eigentlich jeden Tag Augen putzen. Wie mache ich denn das am einfachsten oder am besten?
Am besten mit einem sauberen und vielleicht leicht angefeuchteten Tuch fertig. Es gibt auch Pflegeprodukte, die man nehmen kann, die aber geeignet sein müssen für die Augenregion. Das ist auch in Ordnung. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist Tee oder Teebeutel oder sowas zu nehmen. Das ist ja von früher, kennt man das noch, so Omas Mittelchen. Das sollte man nicht tun, weil diese Schweb- und Gerbstoffe halt einfach das Auge zusätzlich reizen können. Also einfach ein sauberes, leicht feuchtes Tuch nehmen und gut ist.
Super. Würdest du da lauwarmes Wasser nehmen oder spielt das keine Rolle?
Ich stelle mir vor, dass das angenehmer ist, weil es für mich selber auch angenehmer ist. Per se für die Augen selber macht's keinen Unterschied. Aber ich denke, fürs Tier und dessen Mitmachen wahrscheinlich schon.
Danke dir. Jetzt ist es ja bei der Katze so, dass sie nicht nur zwei Augenlider hat, so wie wir Menschen, sondern noch ein drittes. Das heißt, ich stelle mir jetzt die Frage, in welcher Richtung säubere ich denn das Auge? Gibt es da was Vorgesehenes oder ist es eigentlich egal?
Ich glaube, das ist eigentlich egal, weil beim Menschen sagt man nach innen, weil wir eben dieses Häutchen nicht haben, aber bei der Katze Tatsache eben dadurch, dass man, wenn man nach innen reibt, kann man es einfach unter die Nickhaut schieben und wenn man es nach außen reibt, reibt man es dann wahrscheinlich eher unter die Bindehaut und das Lid drunter. Ich würde es wahrscheinlich trotz alledem in Richtung Nase machen, weil ja auch da dann der Augenausfluss und die leichten Krüstchen entstehen. Aber ich glaube, schlussendlich kommt es nicht so drauf an.
Super, danke dir. Hast du abschließend noch etwas, das du gerne meiner Community sagen möchtest oder eine Bitte vielleicht auch, worauf wir besonders achten dürfen?
Naja, schaut euren Stubentigern auf jeden Fall regelmäßig tief in die Augen, weil Katzenaugen sind einfach wunderschön. Ich liebe Katzenaugen. Ich liebe auch all die Fotos, die ich drauf habe. Deshalb, ich mache auch von gesunden Augen immer mal ein Foto, weil ich sie einfach wirklich schön finde. Wenn Symptome einer Reizung da sind, dann lohnt sich speziell im Zweifel ein Tierarztbesuch immer. Achtung, welcher Tierarzt gewählt wird, weil da halt eben, wie gesagt, extreme Unterschiede da sind und manche das halt einfach quasi nie machen und andere ein bisschen intensiver. Genau.
Vielen Dank, liebe Debbie, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht.